Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und zur letzten Lesart dieses Jahres. Seien Sie auf das Herzlichste begrüßt und eingeladen, unsere Sendung mitzugestalten. Wir wollen zurückschauen auf das literarische Jahr 2024, haben einige unserer Lieblingslesartgespräche herausgesucht, Highlights, die uns besonders gut gefallen, Spaß gemacht haben. Aber vor allem sollen Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, heute von Ihren literarischen Höhepunkten des Jahres erzählen. Von Büchern, von Autorinnen und Autoren, denen Sie vielleicht begegnet sind, von Veranstaltungen, Lesungen auch vielleicht, bei denen Sie waren und die Sie in schöner Erinnerung behalten haben. Die ganze Stunde können Sie uns anrufen unter 0800 2254 2254, unserer für Sie kostenfreien Rufnummer 0800 2254 2254. Viele kennen die Nummer ja schon auswendig. Also, wir freuen uns auf Ihre Anrufe mit Ihren Highlights des Literaturjahres 2024. Unsere Silvesterleser 2024, heute mal ganz anders. Sie, unsere Hörerinnen und Hörer am Radio, sollen unsere Gäste sein mit Ihren literarischen Highlights des Jahres. Erzählen Sie davon unter 0800 2254 2254. Der Anruf kostet Sie keine Gebühren. 8 Leitungen sind geschaltet. 0800 2254 2254. Und ja, wir beginnen mit Ingrid Naujoch aus Bremen. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Erzählen Sie, was haben Sie Tolles erlebt im Jahr 2024 in Sachen Literatur?
Die Sachen in Literatur und die Highlights sind 2 Bücher. Die Empfehlungen kamen über Ihre Sendung. Dafür bin ich erstmal dankbar. Und das eine Buch ist von David Wagner und heißt Werken. Mhm. Und im Vergleich möchte ich Die Perserinnen erwähnen von Sana Maluji.
Oh, super. Die Dame hatten wir auch in unserer Sendung. Ich habe genau mit ihr gesprochen damals. Oh, das war, und das Buch ist super, ne?
Erzählen Sie mal. Genau, das war ein ganz tolles Gespräch. Thank you for having me on air, sagte sie damals. Und ich fand sie so mutig und so direkt in ihren Formulierungen. Und deswegen habe ich damals mir das Buch auch gleich gekauft.
Mhm. Was hat Ihnen so gut gefallen? Ich meine, das Buch müssen wir vielleicht für alle, die es nicht kennen, erzählen. Das spielt in den USA mit 5 Exilperserinnen, so eine Familie, eine reiche iranische Familie, die nach der Revolution 1979 geflohen ist. Und das ist eine herrliche Truppe, von Ladies. Und, und wie die miteinander reden und was die erleben, das ist schon ziemlich toll. Es ist aber auch, ein ernstes Buch, ne?
Ja, es ist auch ein ernstes Buch. Das, genau, was Sie sagen, hat mir auch gefallen. Es ist einmal ein vitales Leben zwischen Teheran und New York, denn ein Teil der Familie verbleibt ja noch in Teheran. Und was ich hier interessant finde, dass auch die politische Situation transparent gemacht wird, sowohl in Teheran als auch die Familiensituation, als auch das Leben in New York. Und letztendlich bei allen Privilegien, die diese Familie ja im Hintergrund hat, kommt es ja am Ende dazu, dass die die Autorin, die sich ihrer Privilegien entledigt und die Reichtümer, die sie hat, an eine wohltätige Organisation spendet. Und die Familie fragt sie dann, was wollen Sie denn jetzt machen? Ja, ich schreibe ein Buch. Also diese beiden Ebenen, einmal die Privilegien, aber auch letztendlich das soziale Engagement, was am Ende steht, und die politische Transparenz in den jeweiligen Ländern. Das hat mir sehr gut gefallen, an dem Buch.
Frau Naujoch, mir haben Sie auch eine persönliche Freude gemacht, weil dieses Buch gehört auch zu meinen Bücher-Highlights des Jahres. Vielen, vielen Dank dafür. Und so viele Hörer sind schon in der Leitung. Frau Naujoch, guten Rutsch und alles Gute fürs neue Jahr. Und ich hoffe, wir hören uns dann wieder 2025.
Sehr gerne. Dankeschön.
Machen Sie es gut.
Ebenfalls.
So, und wir gehen weiter nach Bottrop ins Ruhrgebiet zu Martina Lukas. Morgen.
Ja, guten Morgen, Herr Scholl, und guten Morgen, wer auch immer zuhört. Ich habe in diesem Jahr für mich Matthias Dehn entdeckt.
Oho. Erzählen Sie, der hat den Namen Matthias Dehn.
Matthias, THIJS, also MATHIJS und dann DEEN, hat einen Dreiteiler geschrieben, der Holländer, der Retter und der Taucher. Reihenfolge kann jetzt falsch sein. Und es geht um einen Protagonisten namens Lieve Cupido. Und immer spielen die Bücher im maritimen Bereich, manchmal auch sprachlich sehr herausfordernd, beziehungsweise wer sich in dem Genre nicht auskennt, der hat sicherlich Schwierigkeiten. Aber es sind behutsame Geschichten, sehr allmählich erzählt, viele Bilder, die man sich selber zusammenreimen oder zusammenbauen kann, darf, muss. Also ich war hingerissen. Es war einfach, was andere mit Meditation erreichen, das habe ich eben mit.
Ah, das ist dann immer am schönsten, was andere durch Meditation erreichen, schafft man auch einfach, indem man sich aufs Sofa setzt und ein gutes Buch liest. Mein Highlight, weil Sie jetzt gerade sagen, von mit dieser Meditation, war ja auch so ein bisschen die Wiederlektüre vom Zauberberg. Wir haben hier im Programm so 100 Jahre Zauberberg gefeiert und da habe ich den auch nochmal in die Hand genommen und fand den auch wieder so toll. Aber das lenkt jetzt zu sehr ab. Also, Mattis Dehn, Frau Lukas, vielen Dank für Ihren Anruf. Ich mache es ein bisschen kürzer heute, weil so viele Hörerinnen und Hörer in der Leitung sind. Alles Liebe für 2025, ne? Tschüss.
Ihnen auch, danke.
Tschüss. So, und aus Thüringen, aus Nordrhein-Westfalen sausen wir nach Thüringen zu Anja Wurschi in Bad Langensalza, ist sie am Telefon. Stimmt's?
Hallo, schönen guten Tag, Herr Scholl.
Grüße.
Ich grüße Sie, ja. Mein Highlight dieses Jahr ist gar keine explizite Literaturempfehlung, sondern ich habe mit einem Team in diesem Jahr den Buchladen in Bad Langensalza sozusagen, gerettet. Der wurde geschlossen und wir haben ihn zum 1. Dezember ganz Herz über Kopf sozusagen wieder eröffnet und wir hatten so viele positive literarische Begegnungen im Advent, so viele lesebegeisterte Menschen, dass ich einfach nur sagen kann, also diesen ganzen Abgesängen, das Buch wäre tot, also können wir gar nicht.
Aber das ist ja eine tolle Geschichte. Irgendwie klingelt es da bei mir, als ob wir davon was gehört hätten. Erzählen Sie nochmal genauer, wie war das, der Buchladen musste schließen und dann haben sozusagen Kundinnen haben den übernommen oder haben das finanziert oder wie muss man sich das vorstellen?
Nein, der wurde, also zum 31.10. wurde der geschlossen und dann ging, es wäre der einzige Buchladen unseres kleinen Städtchens gewesen und dann haben wir uns kurz entschlossen, also habe ich mich entschlossen, mit also ein paar Mitstreitern, aber ich habe es in die Hand genommen und den dann gesagt, gut, dann eröffnen wir am 1. Dezember wieder im Buchladen, auch wenn wir Quereinsteiger sind. Und aber das Buch, eine Stadt braucht einen Buchladen. Und das hat dann auch erstmal ganz gut geklappt.
Und das wird auch heute angenommen und wahrscheinlich war das Weihnachtsgeschäft auch schön.
Ja, es war sehr schön und sehr viele bereichernde Gespräche und die uns wirklich Hoffnung machen, auch für die Zukunft einfach.
Toll. Frau Burschi, das war wirklich ein Highlight und alles Gute und natürlich, dass es weitergeht 2025 im Buchladen. Vielleicht machen wir mal ein Buchhändlergespräch mit dem Laden. Schreiben Sie uns doch mal eine E-Mail einfach und, dann gucken wir mal. Wir haben ja auch immer unser Buchhändlergespräch in der Lesart. Das wäre doch mal ein schöner Anlass, ne?
Ja, auf alle Fälle.
Also, alles Liebe für 2025 und wir gehen weiter. Wo wir in Radolfzell am Bodensee. Hey Mensch, das wird ja richtig, richtig national hier. Eva Meyer Feigenbusch, grüß Sie.
Hallo, guten Morgen.
Morgen. Was war denn Ihr Höhepunkt des Jahres im Literatur?
Also ich habe ein Lieblingsbuch und zwar ein Debütroman von Nicola Grote. Aha. Der heißt, weil das noch nicht alles ist und ist im Trömer Knauer Verlag erschienen. Und für mich deshalb ein Highlight, weil er ein Mutmachbuch ist im zweifachen Sinne. Erstens ist es ein Debüt einer Autorin, selbst im reiferen Alter. Und zweitens erzählt er von einer 56-jährigen Protagonistin namens Hannah. Und diese Personengruppe wird ja oft vergessen in unserer Gesellschaft. Deshalb finde ich das sehr interessant. Und diese Hannah, die kommt an einen Punkt in ihrem Leben, wo sie sich entscheiden muss, entweder so weitermachen wie bisher, für alle anderen da zu sein, oder an sich zu denken. Und dann schwenkt sie sich, unsportlich wie sie ist, auf ihr Hollandrad und radelt nach Paris.
Wow.
Und unterwegs, also wirklich die Begegnungen der Personen, die sie da trifft, die Charaktere sind so herzerfrischend und toll, dass es richtig Spaß macht und ermutigt, selbst Rad zu fahren und alles hinter sich zu lassen.
Frau Meyer, sagen Sie nochmal den Namen der Autorin, habe ich vorhin nicht so ganz mitgekriegt.
Okay, sage ich gerne nochmal. Nicola?
Grote. Und der Roman?
G-R-O-T-E.
Und der Roman heißt?
Weil das noch nicht alles ist.
Na, da hoffen wir, dass wir Frau Grote jetzt auch eine Freude gemacht haben, dass sie das sozusagen deutschlandweit nochmal genannt haben.
Genau.
Frau Meyer-Falkenbusch, auch Ihnen ein guten Start ins neue Jahr und ich hoffe, ja. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Bis
und
dann.
Und ich hoffe auch auf friedlichere Zeiten im neuen Jahr.
Oh, ja,
ein das, komischer Wunsch, aber ich habe immer noch.
Den haben wir alle und die Hoffnung, genau. Und die Hoffnung muss man einfach aufrechterhalten.
Wir
ne?
pflegen sie, ja.
Auch wir pflegen sie, das machen genau. wir. Dankeschön, tschüss.
Danke auch Ihnen.
0800 2254 2254. Das ist unsere Rufnummer, die für Sie geschaltet ist. Rufen Sie an und erzählen Sie von Ihren Höhepunkten, von Ihren Highlights des Jahres, wenn es um Literatur geht. Begegnung mit Autoren, Begegnung mit Büchern oder gerade haben wir diese tolle Geschichte aus Thüringen gehört vom Buchladen. Wir selbst haben auch was vorbereitet und Lesartgespräche ausgewählt, die für uns ganz besonders toll waren, Highlights. Wir hören sie nicht ganz, schließlich ist die meiste Zeit für Ihre Anrufe reserviert, aber einen ersten Auszug wollen wir jetzt hören aus einem Gespräch mit Clemens Meyer, dem Leipziger Schriftsteller, der dieses Jahr viel Furore gemacht hat mit seinem Riesenroman Die Projektoren, aber auch, weil er so öffentlich laut enttäuscht war, dass er dafür den Deutschen Buchpreis nicht bekommen hatte. Davon war aber noch keine Rede, als mein Kollege Frank Meyer den Autor im Studio hatte, gerade als der Roman erschienen war. 8 Jahre hat Clemens Meyer daran geschrieben, über 1000 Seiten sind es geworden und Frank, der hat gleich mal als erstes seinen Namensvetter Clemens zu dem Umfang befragt, dem Ausmaß, das dieses Romanprojekt schließlich angenommen hat, ob ihm da selbst nicht unheimlich geworden ist.
Schwer zu sagen. Eigentlich nein. Also es gab einen Moment 2013, wo ich im Wellebittgebirge wandern war mit meinem Freund und Kollegen Edo Popovic, der mich sehr inspiriert und beraten hat auch, wo ich plötzlich merkte, anhand von gewissen Geschehnissen, ach du großer Gott, auf was habe ich mich hier eingelassen? Da begann das aber erst. Also, und dann habe ich richtig angefangen zu arbeiten. Sommer 2024 minus 7 sind also 2016, 2015 habe ich wahrscheinlich intensiv dran angefangen. Aber ich merkte schon vorher, das wird doch nicht der kleine Roman, wie ich ihn mal 2008 vor Augen hatte. Mhm. So lange geht das nämlich zurück, dass ich die Idee hatte. Aber ich habe es immer versucht zusammenzuhalten und nein, ich wusste, was rein muss und was nicht rein muss.
Und dieses Gebirge in Kroatien, wo Sie wandern waren, im Velebit mit Edo Popovic zusammen, was ist Ihnen da vor Augen getreten, wo Sie dachten, das muss aber auch rein in das Buch? Was kam da zusammen?
Die Grundidee war immer, die Karl-May-Filme wurden 1962 angefangen zu drehen im Velebit-Gebirge an den Plitvicer Seen und anderswo in Kroatien. Genau 30 Jahre später bricht da ein Krieg aus. Die einstigen Komparsen und Mitarbeiter dieser deutsch-jugoslawischen Filmprojekte bekriegen sich, tauschen die Filmmunition gegen echte Munition. Das war immer klar. Und dann war ich mit ihm da wandern und er hat das auch parallel für eine kroatische Zeitschrift unsere Wanderung 2013 da ein bisschen aufbereitet und auch online. Und da schrieb ihm plötzlich ein alter Kriegskamerad an, denn Popovic war Kriegsberichterstatter und auch kurzzeitig Soldat in den jugoslawischen Zerfallskriegen, im kroatisch-serbischen Konflikt. Und schrieb ihn ein Soldat an, der mittlerweile im Irak stationiert war, für ein kroatisches Kontingent der NATO. Und der meldete sich und es richtete Grüße an mich aus. Meine Tätowierungen würden ihm gefallen und er grüßt aus dem Irak. Und ich sage, was ist denn das für ein Mensch? Ja, mit denen habe ich 1995 bei der Aktion Sturm, als die Serben aus der besetzten Krajina vertrieben wurden, von den kroatischen Einheiten zusammen gedient. Da war der 18, 19 Jahre alt. Und seitdem ist er immer bei der Armee geblieben, weil er nichts anderes als Krieg hat kennengelernt. Und da wusste ich, eieiei, das wird groß. Das ist doch nicht nur der Wellebit und ein Schäfer und ein Mann, der als Komparse bei Karl May arbeitet, das zieht seine Fäden. In dem Augenblick wusste ich das.
Und dieser Mann, den Sie gerade ansprechen, die Spur würde ich gerne mal gleich aufnehmen. Also es ist jetzt natürlich völlig unmöglich in dieser Sendung, diesen 1050 Seiten Monolithen von einem Roman hier auszubreiten. Aber vielleicht können wir an ein paar Stellen reinleuchten. Dieser Schäfer, der lebt eben da in dieser Berglandschaft in Kroatien oder damals in Jugoslawien im Velebit. Das ist ein Mann aus Belgrad, der wird immer von den anderen Cowboy genannt. Und ich muss sagen, dieser Cowboy war für mich beim Lesen Ihres Romans eine ziemlich wichtige Figur, ist auch eine relativ klar umrissene Figur im Unterschied zu anderen. Erzählen Sie uns mal von dem Cowboy. Was hat der für eine Vorgeschichte, bevor er da in die Berge kommt?
Er war als Junge, als 12-, 13-jähriger Junge, nach dem Überfall der Deutschen aufs Königreich Jugoslawien 1941, ist er auf Umwegen und abenteuerlichen Wegen zu den Partisanen gekommen, zu den Tito-Partisanen, war dort Meldegänger. Vorher ist seine halbe Familie umgekommen beim Bombenangriff der Deutschen auf Belgrad. Sein Vater taucht später wieder auf, wahrscheinlich, aber man weiß es nicht genau, ob es nur eine Fantasie ist. Seine Schwester ist wahrscheinlich tot, aber ich will nicht alles verraten. Mhm. Das ist so die Vorgeschichte dieses Jungen, der nach dem Krieg fällt politisch in Ungnade in den späten 40ern, Anfang der 50er, nach dem Bruch Titos mit Stalin, gerät auf die Gefängnisinsel Goli-Otok und wird 1956 nach dem Ungarnaufstand begnadigt und quasi in einer Art Verbannung in den Velebit nach Kroatien geschickt. Und dort lebt er mit einem stummen oder taubstummen Schäfer zusammen. Und dann kommt irgendwann, verliebt sich dort, also wir erfahren viel über ihn, über seine Vergangenheit. Und dann kommen plötzlich die Karl-May-Filme, die kommen, die Deutschen sind wieder da, heißt es. Und alle denken, ach du Schreck, die Deutschen kommen wieder. Nein, nein, diesmal drehen sie nur romantische Western nach den Romanen eines Fantasten namens Dr. May, den der Junge schon aus seiner Kindheit kennt.
Die Romane hat er schon als Junge gelesen. Und mit dieser Figur des Cowboy erzählen sie von der jugoslawischen Geschichte, also so in Schlaglichtern. Das fängt eigentlich schon im Beginn des 20. Jahrhunderts an mit dem Großvater des Cowboys, dann eben der Zweite Weltkrieg bis in die Jugoslawienkriege, wo der Cowboy wieder beteiligt ist. Und gleichzeitig ist er aber die Brücke zu den Karl-May-Geschichten des Buches. Welche Rolle hat denn der Cowboy bei der Produktion dieser Karl-May-Filme?
Na, er ist eine Art Komparse, dann arbeitet er auch als Dolmetscher, weil er spricht fließend Deutsch. Sein Vater war Deutschlehrer in Belgrad gewesen, Deutsch- und Geschichtslehrer, was auch noch wichtig sein wird im Roman. Und er wird dann, spricht auch Englisch, kann auch Lex Barker dolmetschen und entwickelt sich auch zu einer Art Stuntman. Also er ist so das Mädchen für alles. Mhm. Er taucht auch mal ein paar Sekunden in den Filmen auf, als Langhaarperücke und mal als Bandit. Und später geht er nach Westdeutschland als Gastarbeiter und schreibt dort Groschenromane. Also er kommt durch die Premieren der Filme spült es ihn plötzlich auch in die BRD der 60er, 70er Jahre rein.
Ist irgendwann gerade Lex Barker erwähnt, also den werden viele vor Augen haben natürlich, die Filme kennen. Old Shatterhand hat er gespielt in den Winnetou-Filmen, auch Cara Benemsi und Dr. Karl Sterner und anderen Karl-May-Verfilmungen. Und der Cowboy, den wir kennen aus Jugoslawien, der wird so eine Art Freund von diesem Lex Barker, der auch zu einer wichtigen Figur in Ihrem Roman wird. Wovon wollten Sie mit diesem amerikanischen Schauspieler erzählen?
Na, bei mir ist es Lex, da wird auch immer nur groß geschrieben, also L-E-X, L-E-X wie das Gesetz quasi, ist fast eine mythologische Figur. Er taucht auch nach seinem Tod immer wieder auf, so wie in dem Roman ja auch die Toten im Prinzip jederzeit wiederkehren können. Er hat auch im Krieg gedient. Er war 1943 in Italien, Nordafrika aktiv als Soldat der US Army, wurde schwer verwundet. Er ist auch eine Figur des Krieges. Er kommt aus den Kriegen und wir sehen ihn auch 1973 in New York, wie er plötzlich mit den Veteranen des Vietnamkriegs konfrontiert wird. Aber er ist eigentlich eine mythologische Figur. Er trifft sich mit Marschall Tito auch in einem Kapitel, was eigentlich eher wie so aus der Totenwelt berichtet. Man sieht ihn auf Friedhöfen die ganze Zeit. Also er ist quasi in die Dunkelheit des Krieges gefallen, beziehungsweise ist die in seinen Kopf gefallen, denn er hat eine Silberplatte im Kopf, hat eine offene Schädelwunde gehabt, hat sich da eigentlich nie davon erholt. Aber er taucht auch nach seinem Tod immer wieder auf. Er geistert so durch den Roman mal als reale Figur, als wirklicher Schauspieler, den es ja natürlich gab, mal aber auch als eine Art Mythos.
Clemens Meyer bei uns in der Lesart im Frühjahr 2024 im Gespräch mit meinem Kollegen Franz Meyer über seinen Roman Die Projektoren, der im S. Fischer Verlag erschienen ist. 0800 2254 2254, das ist die Nummer der Stunde hier für Sie in unserem Silvester-Special, in unserer Silvester-Special-Lesart, auch mit Ihren Highlights. Etliche Hörerinnen warten und gleich geht's los. 0800 2254 2254, gerade sind wieder zwei Leitungen frei geworden. Ran ans Telefon. Die letzte Lesart 2024, unser Jahreshighlight Silvester Special. Sie können anrufen, kostenfrei für Sie unter 0800 2254 2254, um von Ihren Highlights, von Ihren Höhepunkten zu erzählen in der Literatur, besonderen Erlebnissen rund um die Bücher mit Büchern, Autorinnen und Autoren. 0800 2254 2254. Und diese Nummer hat Maren Klemmer in Düsseldorf gewählt. Hallo, guten Tag.
Ja, guten Morgen, ich grüße Sie.
Was war denn Ihr Highlight des Jahres 2024?
Ja, im Herbst bin ich wieder auf Julia Frank gestoßen mit ihrem autobiografischen Roman Welten auseinander.
Und, großer Bestseller gewesen, ja.
Ja, genau. Und da erzählt sie von ihrer Kindheit Und das Spannende ist ja, dass sie in Ostberlin aufgewachsen ist zuerst und sie und ist ja dann mit ihrer Mutter und ihren Schwestern ausgereist über einen Ausreiseantrag, war dann erst in einem Auffanglager in Berlin und dann ist die Familie nach Schleswig-Holstein umgesiedelt. Und das ist schon eine sehr außergewöhnliche Kindheit. Und man erfährt einfach auch noch mal viel über die deutsche Geschichte und über das Leben in Ostberlin und dann auf dem Land in Schleswig-Holstein. Und man muss ja auch dazu sagen, dass es ihre Mutter ja auch eine sehr tragische Geschichte im Grunde hat, als Schauspielerin in Ostberlin, die ihren Beruf aufgeben musste und dann aufs Land nach Schleswig-Holstein gezogen ist, aber sich auch gar nicht so richtig um die Kinder mehr kümmern konnte.
Aber es ist ja ganz interessant, Frau Klemmer, wir haben ja gerade gesagt, Sie haben Julia Frank wiederentdeckt und ich glaube, das ist ganz vielen Leserinnen und Lesern so gegangen, weil man kannte sie natürlich auch mit ihren großen Romanen, aber dieser Roman, der war jetzt so persönlich, ne? Und da hat sie auch viel drüber erzählt, dass das nochmal eine ganz neue Dimension für diese mit dieser Autorin war, oder?
Ja, genau, das finde ich auch und aber abgesehen davon, dass das so ihre Lebensgeschichte ist, finde ich ihren Schreibstil so toll. Und ich konnte das Buch fast gar nicht weglegen, weil sie ist ja dann trotzdem Autorin und baut eine Spannung auf, auch mit ihrer Liebesgeschichte, die immer wieder punktuell aufblitzt, wo man dann als Leser mehr erfährt und auch mehr erfahren möchte. Und genauso auch, wie die Kindheit weitergeht. Und ich wusste auch vorher, dass sie dann mit 13 oder 14 alleine nach Berlin, nach West-Berlin dann geht. Das ist ja schon alles spannend. Und da interessiert man sich ja dann auch, wie geht das weiter? Wie schafft das so ein Mensch in so jungen Jahren da selbstständig zu leben und weiterzukommen. Und da findet sie auch einfach eine tolle Sprache und ist wie so ein kleiner biografischer Krimi dann.
Das ist schön, Frau Klemmer, dass Sie dieses Erlebnis hatten. Und weil Sie gerade sagen, es spielt ja in Schleswig-Holstein, da gehen wir jetzt gleich hin. Frau Klemmer, alles Liebe für Sie. Alles Gute für 2024 und bis bald hoffentlich 2025, wo bin ich denn? Ja, danke. So, und im Norden, im hohen Norden, sind wir jetzt verbunden mit Monika Ibrahim. Ich grüße Sie.
Ja, guten Tag.
Hallo, Frau Ibrahim. Was war denn Ihr literarischer Höhepunkt des Jahres?
Ja, also mein literarischer Höhepunkt war das Meister Eckhart Brevier. Und da werden Texte aus den Traktaten und Predigten Meister Eckharts vorgestellt. Und hier war für jeden Tag ein Text. Und der ist dann von einer Irmgard Kampmann kommentiert worden.
Meister Eckhart, der alte Mystiker. Das ist aber ein interessanter Typ. Wie sind Sie darauf gestoßen, Frau Ibrahim?
Ja, ich war früher Buchhändlerin und habe im Internet gegoogelt. Leider gibt es das Buch nicht mehr im Buchhandel, wohl aber im Antiquariat.
Das nehmen wir als Hinweis. Die Leitung ist ein bisschen schlecht, Frau Ibrahim. Wir wünschen Ihnen alles Gute im hohen Norden für 2024 und danke für Ihren Anruf. Ja, alles Liebe, bis dann. Danke. So, jetzt muss ich mal gucken, wer wartet denn am längsten hier irgendwie? Das ist die Gisela Bierbaum in Berlin. Hallo, guten Tag.
Ja, hallo, guten Morgen.
Morgen, Frau Bierbaum, wo sind Sie denn? In der Küche.
Ja, genau. Ja, wo soll man sonst als Hausfrau sein um diese Zeit?
Und Radio hören, super.
Ich habe ein fantastisches Buch vorzustellen. Und zwar, es ist nicht mal ganz neues, es ist ganz neues.
Um Gottes Willen. Was war denn das, Frau?
Keine Ahnung, ich stehe bei mir im Wohnzimmer, hier ist ganz leise.
Ja, das war gerade, als ob der Staubsauger angegangen ist. Egal, erzählen Sie weiter.
Also ich wohne hier im Vorort von Berlin, wenn man so will, also an meiner Peripherie. Ist ja auch egal. Ein tadelloses Glück von Heinrich Brilleur über Thomas Mann.
Ja, genau. Ja, richtig.
Thomas Mann und der Preis des Erfolgs. Das ist so interessant geschrieben. Ich habe mich schon immer für Thomas Mann interessiert, aber seitdem ich angefangen hatte, mal den Zauberberg zu lesen, im Gegensatz zu Ihnen, bin ich überhaupt nicht gleich.
Oh, haben Sie unsere kleine Zauberberg-Sause mitgekriegt, die wir gemacht haben? Im ganzen Programm haben wir das gemacht, gegen die Ende November.
Ich höre ja nur Deutschlandradio Kultur täglich.
Ja.
Nein, das ist also mal so gar nicht. Und jetzt fiel mir ja dieser Roman in die Hände, oder jetzt lese ich, und ich bin begeistert von diesem Leben des Thomas Manns. Man hat ja nie viel von ihm erfahren, so. Aber das ist so markant geschrieben, wie er seine Katja kennenlernt und wie er um sie buhlt. Und das ist alles so eigentlich so schlimm und doch so gut und endet ja dann auch in einem großen Glück,
ja.
Was man ihm ja gönnt. Obwohl er ja mit all seinen Geburtsfehlern oder seinem sogenannten Geburtsfehler ja doch sehr zurückhaltend ist.
Ja, Gott, das war halt seine persönliche Tragik. Aber es ist doch trotzdem schön, auch für den Heinrich Brilleur, der hat es wirklich, wirklich ganz toll gemacht. Wir haben also das Buch hier ja auch besprochen.
Hm? Ja, ich kann es nur empfehlen. Ja. Und ich bin mit Thomas Mann jetzt ohne seinen Zauberberg doch jetzt im Einklang.
Alles Liebe, alles gut. Und Frau Bierbaum, ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Ne? Haben Sie ein schönes Silvester und einen guten Start 2025.
Ich wünsche Ihnen auch und alles Gute weiterhin für 3 nach 9.
Für 3 nach 9.
Für
Deutschlandfunk Kultur. Alles klar. Tschüss, bis dann. Und wir gehen weiter nach Wittingen. In der Nähe von Wittingen, da ist Ulrike Bertram, wenn ich es richtig lese. Nee, Bartram am Telefon. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich über Ihre Sendung. Wie jedes Mal, wenn ich Zeit habe, ist Samstag dazu, einer vernünftigen Zeit bei Ihnen reinhören zu dürfen.
Schön.
Ein Buch gelesen, das konnte ich nicht aus der Hand legen. Es ist ein Sachbuch, was literarisch wunderbar geschrieben ist. Ich habe es im Original auf Englisch gelesen, aber ich denke, dass die Übersetzung auch gut ist. Auf Deutsch der Titel wäre wahrscheinlich Afrika ist kein Land.
Mhm.
Das ist geschrieben von einem Nigerianer namens Dipo Faloyin und englischer Titel Africa is not a country. Es ist ein Buch, was mich zutiefst berührt hat, weil es alle großen Fragen, die uns alle irgendwie angehen, berührt, aber aus afrikanischer Sicht. Aber vor dem Hintergrund, dass auch Deutschland Kolonialmacht war. Und als Kolonialmacht tragen wir eben auch das Erbe in uns. Und ja, wie soll ich das sagen? Es geht um Grenzen, es geht um Identität, es geht um Namen, es geht um Sprache. Das sind alles Themen, die uns alle angehen. Und das aus dieser Sicht wirklich literarisch wunderbar beschrieben als Sachbuch lesen zu dürfen, das ist ein ganz, ganz besonderes.
Wie sind Sie denn drauf gestoßen, Frau Bartram? Interessieren Sie sich generell für diesen Komplex?
Ich habe 25 Jahre in Afrika gelebt. Und mein Sohn, der auch in Afrika groß geworden ist, aber auch deutschstämmig ist, der hat mir das einfach mal so zugeschickt und hat gesagt, lies mal, wir haben es auch gelesen. Ich konnte es nicht aus der Hand legen.
25 Jahre haben Sie in Afrika gelebt, wo denn da?
Also die meiste Zeit 18 Jahre in Sambia.
Aha.
Und dann in Südafrika.
Und was haben Sie da gemacht?
Ja, mein Mann hatte eine Firmenniederlassung zu leiten für ein Hamburger Handelshaus und hat sich dann da selbstständig gemacht.
Und dann sind Sie wieder nach Deutschland zurückgekehrt, ja?
Und dann bin ich nach Deutschland zurückgekehrt.
War wahrscheinlich dann irgendwie, hat gebraucht, nach 25 Jahren, ne?
Also wenn es nach mir gegangen wäre, ich wäre gerne da geblieben, aber die Umstände haben das irgendwie nicht erlaubt. Ich habe dann hier mit 50 nochmal einen Neustart hingelegt und bin sehr froh, dass ich jetzt hier.
Jetzt habe ich mich selber ein bisschen abgelenkt, weil ich so interessant finde, solche Biografien. Aber sagen Sie uns nochmal das Buch nochmal und den Autor. Vielleicht buchstabieren Sie, ich habe ihn vorhin nicht richtig verstanden.
Also der Autor buchstabiert ist Friedrich Anton Ludwig Otto Y. Ida Nordpol.
Faloyin. Okay. Und das Buch?
Afrika ist kein Land.
Afrika ist kein Land. Ich danke Ihnen für diesen Hinweis, für diesen Höhepunkt, für Ihren Höhepunkt und als Lektüre-Tipp, Frau Bartram, alles Liebe für 2025. Ne, kommen Sie gut rein. So, und wir gehen jetzt weiter, wieder zurück nach Berlin, zu Eva Liebenberg. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Erzählen Sie von Ihren Höhepunkten des Jahres? Ja.
Ich habe gleich drei.
Wow.
Ich habe einmal von der Dana O'Wynn im Sommer die drei Bände gelesen, Überland, Wilde Stille und der Salzpfad, hintereinander weg und das eine gleich nochmal und bin zutiefst beeindruckt gewesen über diese Schilderung und Beschreibung ihres Weitwanderns mit einem doch ziemlich kranken Mann, der sich auf der Reise wieder allen Erwartens erholt. Und ihre Schilderung über diese Wanderung, die sie machen durch England und Schottland und einmal Island und was sie dort sehen und erleben, ist für mich nochmal ein besonderer Blick gewesen auf das, was man sonst an Ökokatastrophenmeldungen liest und so weiter. Das sind einfach zwei Menschen, die haben genau hingeguckt und sind über dieses Land gelaufen. Und das fand ich außerordentlich interessant.
Sagen Sie noch mal den Namen von der Autorin, Frau Liebenberg?
Die heißt Rainer Wynn. Die haben Sie auch besprochen. Aha. In Radiokultur. Ich glaube, ich habe es von einer Freundin. Rainer Wynn, der Salzpfad war das erste und dann Wilde Stille und dann Überland.
Die hat
zum ersten Mal geschrieben. Also sie ist keine Autorin von Haus aus, sondern sie hatte diese Erfahrung gemacht und hat das dann aufgeschrieben. Mhm. Und das ist gleich in England zumindest ziemlich durch die Decke gegangen. Und hier auch.
Frau Liebenberg, dann vielen Dank für diesen schönen Hinweis.
Ich habe aber noch eins.
Ja, einen noch vielleicht. Es sind so viele Hörerinnen in der Leitung. Ja, erzählen Sie.
Kurz,
ja, Entschuldigung.
Von Samantha Harvey, Umlaufbahn. Kann ich nur allerwärmstens empfehlen.
Samantha Harvey, Umlaufbahn, ja, einen Satz genau. Müssen Sie aber dazu sagen.
Ja, die hat den Booker-Preis bekommen in diesem Jahr dafür.
Ach, da natürlich, jetzt klingelt es bei mir. Na ja, na sicher.
Es geht eigentlich nur, es ist für meinen Eindruck nur zu 10% ein Roman und die restlichen 90% sind Reflexionen der Astronauten, die um die Erde fliegen und beschreiben, was sie sehen. Und das finde ich umwerfend.
Damals, als ich es gehört habe, dass ich gerade so ein Space Novel, das interessiert einen sofort. Weil Sie jetzt gleich den deutschen Titel sagten, ich habe es ganz verpasst. Das ist echt schon auf Deutsch erschienen. Ist ja toll.
Ja.
Wunderbar.
Wunderschönes Buch.
Frau Liebenberg, auch für Sie. Alles Liebe, alles Gute für 2025.
Danke,
haben Sie einen schönen Silvesterabend.
Danke.
Aber jetzt wollen wir doch noch ein Gespräch wenigstens Ihnen vorspielen. 5 Minütchen, das meine Kollegin Andrea Gerg Anfang November geführt hat mit der Hamburger Schriftsteller Simone Buchholz. Die hat einen neuen Roman geschrieben, Nach uns der Himmel. Die Hamburger Autorin ist ja sehr bekannt geworden für ihre so knalligen wie lebensphilosophischen Kriminalromane. Und der jüngste ist auch wieder so ein Teil, spielt auf einer Mittelmeerinsel, wo 8 Menschen Urlaub machen wollen. Los geht's gleich mit einem beinahe Flugzeugabsturz, der die Reisegruppe schwer schockt. Und zur Hilfe eilen dann US-amerikanische Beamte, Traumatherapeuten, deren Behörde unter der gleichen Adresse in Los Angeles arbeitet, wo man früher mal Raymond Chandlers weltliterarische Privatdetektive erreicht hat. So ein Zufall aber auch. Ja, aber damit nicht genug. Diese psychologischen Verwaltungsspezialisten, die haben auch Flügel an den Schuhen, wie so der mythologische Hermes. Und danach hat Andrea bei Simone Buchholz nachgefragt, was das denn für eine Verbindung ist mit der griechischen Götterwelt. Hören Sie mal.
Ja, also Verwaltung ist ja oft nicht von unserer Welt. Also wenn man mit Leuten in der Verwaltung spricht, die das Buch gelesen haben, sagen die, ich habe das nochmal ganz anders gelesen. Diese Leere der Existenz und des Hamsterrads, in dem ich mich bewege. Und es spielt auf einer griechischen Insel. So viel kann man verraten. Ansonsten kann man sich einfach aussuchen, welche Insel das ist. Glaube ich, ist eine kleine Insel. Und sowohl in dieser Administrationsabteilung oder in dieser Administrationsebene, als auch unten auf der Insel tummeln sich einige Leute, die man auch im Olymp finden könnte. Und das hat mir vor allem sehr viel Spaß gemacht, diesmal bei der Figurenentwicklung, dass ich meine alte Teenager-Leidenschaft der griechischen Götter mal wieder so hervorholen konnte und gucken konnte, was sind das eigentlich für Archetypen und wo spiegeln die sich immer noch in uns allen und wie tief ist diese Kultur, diese Denkweise eigentlich in uns verwurzelt.
Und da geht es ja auch schon ziemlich viel in der griechischen Mythologie um Leben und Tod. Also selbst wenn man jetzt nicht spoilern will, weil ich möchte wirklich niemanden diesen Sog wegnehmen, den dieses Buch wirklich schon eben ab der ersten Szene entwickelt. Aber man kann schon sagen, das ist schon auch ein Buch über den Tod. Aber ich habe mich gefragt, wie man so locker und lustig darüber schreiben kann. Wie geht das?
Naja, es ist... Also wenn wir über Leben und Tod reden, dann reden wir über das Menschsein. Weil das Verrückte am Menschsein ist ja, dass wir die einzigen Lebewesen sind, denen bewusst ist, dass sie geboren werden, um zu sterben. Und das ist ja schon Wahnsinn, ne? Wie wir das überhaupt aushalten. Und um das auszuhalten, bauen wir uns alles Mögliche. Religion, Patriarchat, Kapitalismus und damit lenken wir uns davon ab, dass wir alle ganz genau wissen, dass niemand rauskommt aus der Nummer und dass wir alle sterben müssen. Und ich glaube, dass die Beschäftigung damit, die Akzeptanz dessen eigentlich uns sehr gut vorbereitet auf das, was uns allen bevorsteht. Und warum sollte man nicht auf tröstliche und zuversichtliche Art darüber schreiben, davon erzählen und darauf zusteuern? Weil wie gesagt, ey, wir kommen da eh nicht raus. Und ich habe das Ding geschrieben, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich, soll ich mal ganz ehrlich
sein? Ja, unbedingt, wir sind hier immer ganz ehrlich.
Genau, ich war recht krank im Frühjahr und lag monatelang im Bett. Und es gab so Abende, wo ich mir nicht sicher war, ob das morgen früh nochmal gut geht. Und ehrlich gesagt bin ich schon immer eine Frau, die sich an den eigenen Haaren aus der Tiefe zieht. Ich kann es nicht anders. Und das habe ich dann wieder gemacht und habe das auch ein bisschen für mich geschrieben. So ein tröstliche. Ja, ja, es ist eigentlich ein Trostbuch und ich finde auch am Ende sollte man gar keine Angst mehr. Also wenn man es gelesen hat, glaube ich, muss man vielleicht nicht so viel Angst davor haben, vor dem, was da kommt, weil es ist okay, wo wir hingehen. Es ist in Ordnung.
Ich sage mal, zentraler Satz, der Tod ist doch auch nichts anderes als Ferien vom Leben, steht hinten drauf. Lockerer kann man da nicht an den letzten Horizont gucken, finde ich.
Ja, und es gibt auch noch einen so einen kleinen Dialog am Ende, wo dann eine Frau zu einem Mann sagt, ich verrate jetzt nicht welche von den Figuren, es ist eine Bar, wirklich? Es ist eine Bar? Und der Typ sagt, klar, was denn sonst? Was glaubst du eigentlich, was es ist, da und wo wir alle hingehen? Insofern... ich wäre da gern dabei.
Also die Bars findet man wieder für jetzt, ich sag mal, für die Fans von ihren Kriminalromanen. Es ist schon ein echter Buchholzroman, weil auch dieser spezielle Sound wieder da ist, auch wenn er jetzt irgendwie anders ist. Aber wie kommen Sie da rein? Ist der gleich da oder haben Sie da irgendein Ritual, um reinzukommen? Wo sitzt der?
Ich glaube, der Sound in der Verwaltungsebene ist für mich... Ach, das war mir wichtig, mich einfach mal vor Raymond Chandler zu verbeugen. Und das habe ich einfach versucht, so gut wie es mir möglich ist und wie es aus meiner Erfahrung mit Chastity Riley mir möglich ist, da eine kleine Verbeugung, einen Knicks zu machen. Das ist, glaube ich, so ein klassischer Hardboiled-Sound und den habe ich einfach drauf. So. Und der andere Tonfall, der dem irgendwie ähnlich ist, aber doch ganz anders, entsteht immer durch, auch in diesem Fall wieder, entsteht durch Musik. Ich höre Musik und ich habe sehr viel Bossa Nova gehört, als ich diesen Roman geschrieben habe. Also vom letzten Sommer bis zum diesjährigen Frühjahr habe ich sehr viel Bossa Nova gehört. Kommt auch viel Bossa Nova vor. Und das ist eben so ein, das hat so was Melancholisches, gleichzeitig Tröstliches. Es hat einen tanzbaren, aber zarten Beat. Und das habe ich versucht herzustellen. Also ich versuche eigentlich immer Musik in Sprache abzubilden, glaube ich.
Simone Buchholz, auch sie war bei uns, die Hamburger Kriminalschriftstellerin, mit ihrer jüngsten tollen Tat, dem Roman Nach uns der Himmel, veröffentlicht im Surkamp Verlag. So, jetzt haben wir noch 5 Minütchen und die wollen wir nutzen mit Ihnen am Telefon. Leo Burger aus Stuttgart hat angerufen. Was war Ihr Höhepunkt des Jahres, Ihr literarischer 2024? Ja. Grüße, Herr Burger.
Ja, schönen guten Morgen allen. Ich habe auch einige literarische Höhepunkte, aber eigentlich möchte ich ein philosophisches Buch vorstellen. Und zwar Eva von Redeker, Bleibefreiheit.
Ja, die ist auch bei uns öfter mal zu Gast gewesen in unserer Sein und Streit, unserer Philosophie-Sendung. Was ist da so toll dran?
Zum einen ist es literarisch gut geschrieben und zum anderen ist es inhaltlich interessant, weil sie Freiheit nicht von der Richtung her sieht, dass es die Freiheit gibt, abzuhauen, zu flüchten, sondern sie sagt, entscheidend ist eigentlich die Freiheit, bleiben zu können. Das heißt, die Freiheit, gut leben zu können, dort, wo man ist. Und das heißt auch, neu anfangen zu können, dort, wo man ist. Und das ist sehr schön geschrieben, sehr literarisch. Sie erzählt dazwischen immer auch eigene Erfahrungen von den Schwalben, die kommen und im Herbst wieder gehen. Ja, und darum kann ich das nur allen empfehlen.
Und es ist auch, glaube ich, ein schönes Buch für 2025, um uns ja mehr Hoffnung zu machen. Ich danke Ihnen, Herr Burger. Alles Gute. Gerne. Kommen Sie gut rüber.
Danke.
Dankeschön. Ja. Und wir haben nicht mehr viel Zeit, aber Jörg Reishöfer ist noch dran, kommt noch dran in Brandenburg. Ich grüße Sie.
Ja, hallo. Ja, 69 Jahre alt, wohne in Stadt Brandenburg und habe auf MDR Kultur von diesem Buch Gittersee erfahren, durch die Schriftstellerin, die da vorgestellt wurde. Und was mich so umgehauen hat, war plötzlich also die Erfahrung ihrer Eltern, die vor 89 in den Westen gegangen sind und dort erhebliche Probleme hatten, sich dem Westen anzupassen. Also im Prinzip, was Millionen von ehemaligen DDR-Bürgern uns nach der Wende passiert ist im eigenen Land, das hatten die Eltern von dieser Schriftstellerin im Westen erlebt. Und das war für mich eigentlich ein Grund, dass meine Kinder diese Bücher jetzt oder dieses Buch zu Ostern bekommen werden. Ja. Selber habe ich es noch nicht gelesen, aber den Inhalt vielfältig dort mitgehört vom MDR Kultur. Ja, das ist, im vorletzten Jahr war Karl Čapek, der Krieg mit den Molchen von diesem Sender, lesenswert.
Also, ja. Herr Reishöfer, ich muss Ihnen leider ins Wort fallen. Unsere Sendezeit geht zu Ende. Ich danke Ihnen und vielen Dank allerseits für diese Highlightstunde des Jahres 2024. Pardon für alle, die noch in der Leitung warten. Wir machen es nächstes Jahr bestimmt mal wieder übers Jahr und dann melden Sie sich wieder. Ne? Wir freuen uns natürlich selber auf nächste literarische Höhepunkte. Übermorgen könnte es schon losgehen in der allerersten Leser 2025. Wir, unser ganzes Team, wünschen Ihnen heute einen schönen Jahresausklang, einen guten Start ins Neue, wo wir uns hoffentlich oft wiederhören.